Was bedeutet das alles? Diese Frage ist dreierlei. Erstens, jederzeit angemessen. Zweitens, der Titel eines Textes des US-Philosophen Thomas Nagel, erschien 1987, damals versehen mit dem Untertitel Eine ganz kurze Einführung in die Philosophie. Und diese Frage, was bedeutet das alles, ist drittens der Titel einer bei Reclam erscheinenden Reihe kleiner Büchlein, die ebenso kurz wie klug Texte zu Themen wie Gehorsam, Antisemitismus, Religion oder Atomkrieg versammeln. Hier bei uns soll es gleich um einen neuen Band gehen, der sich mit Unmenschlichkeit und Menschenverachtung beschäftigt, also einem durch und durch menschlichen Thema. Mumi Maiga haben wir hier gehört, Kairo hieß die Nummer. Wenn wir etwas als unmenschlich geißeln, dann beschreiben wir im Grunde das exakte Gegenteil, die Taten von Menschen an Menschen. Wenn Sie zwei kurze Essays von Helmut Plessner lesen, dem 1985 gestorbenen Philosophen und Anthropologen, über Menschenverachtung und Unmenschlichkeit, dann wird Ihnen spätestens direkt danach auffallen, in Nachrichtensendungen und öffentlichen Verlautbarungen, wie oft dieses Wort unmenschlich, wie oft das bemüht wird. Sie war nie weg, die Unmenschlichkeit, hat aber aktuell, scheint es, leider Konjunktur. Der Erziehungswissenschaftler Markus Rieger-Ladig meint, wir sollten diese 60, 70 Jahre alten Texte Plessners lesen. Drum hat er sie mit einem Nachwort versehen in der Reclam-Reihe Was bedeutet das alles? Veröffentlicht. Schönen guten Morgen in Süddeutschland, Herr Rieger-Ladig.
Ja, hallo, morgen.
Sie sind Erziehungswissenschaftler an der Uni Tübingen. Zuletzt haben Sie sich, auch in Buchform, mit diesem wohlfeilen Verslein Check Your Privilege auseinandergesetzt, mit der Kritik an Privilegien. Wie kommen Sie von dort zum Nachdenken über Unmenschlichkeit?
Ja, vielleicht eine erste Antwort wäre ganz kurz und knackig. Man bearbeitet immer mehrere Themen. Es ist also nicht so, dass sich aus einem Thema direkt das nächste ergibt und daraus das folgende, sondern man ist immer an unterschiedlichen Themen dran. Das wäre die erste Antwort. Die zweite wäre, es gibt durchaus schon eine Verbindung. Also die Frage bei den Privilegien, die dahinter steht, ist die nach der Ungerechtigkeit. Ja, also und dabei im Besonderen, wie kommt es eigentlich dazu, und das hat dann viel mit Privilegien zu tun, dass wir Ungerechtigkeit häufig akzeptieren. Ja, das heißt, wir ahnen, das ist eigentlich nicht gerecht, das ist nicht fair, dass eine andere Person, eine andere Gruppe, weiße bürgerliche Männer wie ich zum Beispiel, dass die ein größeres Stück vom Kuchen irgendwie abbekommen. So, und damit taucht dann irgendwie die Frage auf, was ist das eigentlich für ein Wesen, das sich dann vielleicht mit so einer Ideologie der Ungleichwertigkeit irgendwie zufrieden gibt und zum Beispiel so Unterscheidungen wie macht, wie es gibt die sogenannten besseren Leute und es gibt die einfachen Leute. Meine Oma zählte sich zu den einfachen Leuten und es gibt also eine Gruppe, für die für die ist einfach weniger übrig und die sollen sich damit irgendwie zufrieden geben. Also das heißt, und damit taucht auf einmal irgendwie die Frage auf, was ist das eigentlich für ein eigentümliches, bizarres Wesen, der Mensch? Das hat mir schon als Schüler irgendwie mit 17, 18 habe ich angefangen, Dostojewski zu lesen, Kafka. Und da tauchten die großen, ewigen Fragen auf und das waren die nach dem Menschen.
Dann lassen Sie uns reinschauen in Plessners über Menschenverachtung aus dem Jahr 1953. Da sagt er direkt auf der ersten Seite, ohne übrigens die damals gerade mal vor 8 Jahren zusammengebrochene NS-Herrschaft direkt zu adressieren. Ich zitiere mal, wir haben in unserer jüngsten Geschichte erfahren, wie eng Auffassung und Behandlung des Menschen zusammenhängen, wie leicht das Gefühl zu urteilen gerinnt. Zitat Ende. Und er führt dann weiter aus, dass daraus gesetzgeberisches Handeln werden kann, wenn Hass verallgemeinert wird, wenn aus einem heißen Gefühl, wenn das überführt wird in eine kühle, sachliche Verachtung. Das ist im Grunde exakt das, was wir heute als gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit bezeichnen, oder?
Ja, genau, würde ich zustimmen. Also in einer gewissen Hinsicht ist der Text prophetisch, ja, und er reagiert auch auf die, was soll ich sagen, irgendwie fahrlässige Annahme, dass es unterschiedliche Dinge sind, von jemandem auf eine bestimmte Weise zu sprechen und ihn zu behandeln. Ja, das heißt also, Plessner irgendwie sagt, wenn wir auf eine ganz bestimmte Weise von jemandem sprechen, also wenn wir einen Blick auf eine Gruppe einnehmen, dann ist das nicht folgenlos. Es ist folgenlos, wenn ich sage, ach, heute ist es aber so heiß und ich blicke in den Himmel und sage, wie schön wäre es jetzt, würden hier irgendwie 3 Wolken irgendwie über den Himmel ziehen in Süddeutschland. Das ist völlig folgenlos, ja, aber es ist an eine andere Weise ist es folgenreich, wenn insbesondere einflussreiche Personen und Personengruppen über andere Personengruppen, die vielleicht weniger einflussreich sind, eine ganz bestimmte irgendwie, was soll ich sagen, Bilder irgendwie zirkulieren lassen, ja, wenn sich eine bestimmte Semantik der Abwertung, der Minderwertigkeit, wenn die sich sozusagen ausprägt, sedimentiert, wenn und das hinterlässt Spuren, ja. Und das ist eben, was wir jetzt auch in der Rede, also von gruppenbezogener Menschlichkeit sprechen, bezeichnen und was wir auch bei dem Jargon der AfD monieren.
Ihr Nachwort beginnen Sie mit Gedanken zum Film The Zone of Interest über das wohlgeordnete Leben der Familie von Rudolf Höss direkt neben dem Vernichtungslager Auschwitz. Hier der schöne Garten, das Idyll, eingefasst von einer Mauer und direkt hinter dieser das Grauen, der Massenmord. Wieso lassen Sie Ihre Überlegungen zu Plessner mit diesem Film beginnen?
Ich glaube, weil der Film letztlich, der Film hat eine besondere Stärke. Diese Stärke besteht darin, und das haben Sie schon angesprochen mit der Mauer, das Grauen wird nicht direkt gezeigt. Ja, das heißt, also Assoy in der Zeit sprach von dem Bilderverbot. Ja, das heißt also, das Grauen eben nicht zu zeigen. Und der Film zeigt eigentlich, wie wir auf diese Mauer irgendwie blicken. Und es gibt nur eine Tonspur. Und das heißt, der Film lädt uns dazu ein, uns auszumalen, was irgendwie dahinter passiert. Also das heißt, der Film stimuliert in einer gewissen Hinsicht unser Einfühlungsvermögen und die Imaginationskräfte. Und das ist ungleich, was soll ich sagen, dramatischer. Das geht viel mehr unter die Haut, als wenn das Leiden irgendwie gezeigt würde. Und noch dazu muss man sagen, wenn der Film mich gesehen hat, dringende Empfehlung, der Film ist relativ langsam erzählt. Und das heißt, wir schauen uns beim Schauen zu. Wir beobachten uns beim Beobachten. Ja? So, das heißt, der Film setzt eine besondere Form der Reflexivität irgendwie frei. Wir sehen also eine Kaffeetafel und das ist, was wir sehen im Vordergrund. Und im Hintergrund hören wir auf der Tonspur das Bellen irgendwie von SS-Schergen. Ja? Wir hören das Bellen von Hunden. So, und das ist sozusagen die Idylle im Vordergrund und das Abgründige ist im Hintergrund und das läuft sozusagen gleichzeitig und wir schauen einer Familie dabei zu, wie sie ein bürgerliches Leben irgendwie inszeniert.
Plessner schreibt 1953, mir scheint, die Frage des sozialen Zynismus, des Menschenhasses und der Menschenverachtung ist von äußerster Dringlichkeit. Ich muss vielleicht dazu sagen, Plessner selbst hat die Erfahrung machen müssen, wegen der jüdischen Herkunft seines Vaters bedroht zu werden, vertrieben worden zu sein. Er spricht von Entrechtung und Massenmord, ohne das aber zu benennen, ohne die biografische Erfahrung in Anschlag zu bringen. Wieso spricht er das nicht aus, diese konkrete gesetzgewordene Menschenverachtung zwischen 33 und 45?
Ja, gute Frage. Man kann sie aber, glaube ich, beantworten. Also Plessner hat sozusagen Takt und Distanznahme waren für ihn von großer Bedeutung. Und er hat diesen Takt auch jenen gegenüber irgendwie demonstriert, von denen er wusste, sie waren zwischen 33 und 45 an der Universität Göttingen. Ja, das heißt, sie haben sich gemein gemacht mit der NS-Ideologie. Er wusste das von vielen irgendwie namentlich. Und es war für ihn aber völlig klar, im Umgang miteinander kann man darauf rechnen, dass das Gegenüber um seine Schuld weiß. Mhm. Und was er nicht tun würde, und das, man könnte sagen, habituell konnte er das und wollte er das auch nicht, er wollte niemanden vorführen, ja, er wollte niemanden öffentlich irgendwie beschämen. So, das heißt, er hat das im Medium eines Vortrags irgendwie zum Gegenstand gemacht. Und da muss man sagen, das war für viele relativ überraschend, weil sie ihn als einen sehr taktvollen, umgänglichen Kollegen erlebt hatten. Also die Deutschen, die geblieben waren, hatten Plessner so erlebt. Und überraschend war, und das ist jetzt die Antrittsvorlesung, das hat also eine besondere Brisanz. Ja? Also nach vielen, vielen Jahren in den Niederlanden kommt Plessner irgendwie zurück, ist schon sehr renommiert, ist sehr bekannt wie damals, kommt nach Göttingen und sagt zu dem Rektor der Universität Göttingen, er wird das Thema Menschlichkeit zum Gegenstand machen, aber aus einer anderen Perspektive, aus einer Perspektive, die ihn wahrscheinlich überraschen wird, irgendwie den Rektor. So, das heißt, er spricht jetzt über Unmenschlichkeit und also wenige Jahre nur nach Ende irgendwie des Zweiten Weltkriegs spricht von dieser Dringlichkeit, ohne die einzelnen, und das ist jetzt eine besondere Stärke, ja, also ohne das Problem, man könnte sagen, der Ideologie des Nationalsozialismus, ohne es zu individualisieren, ja, also ohne einzelne Namen irgendwie zu nennen, sondern über das Phänomen selbst irgendwie zu sprechen, denn das ist eine Gefahr dieser Individualisierung, wenn ich es ganz kurz irgendwie sagen darf. Wie gesagt, ich bin Erziehungswissenschaftler und es gibt bisweilen so eine, ich sage mal, eine plumpe Empörung, ja. Als die Fälle sexualisierter Gewalt über viele Jahre hinweg an der Odenwaldschule bekannt wurden, gab es viele, die entsetzt waren und sagten, wie kann denn sowas passieren an einem deutschen Internat? Und dann ist die erste Antwort von ganz vielen Gerold Becker. Gerold Becker war in der Tat irgendwie der Leiter und er war sozusagen der Hauptverantwortliche, er war der Haupttäter. Es ist aber eine gewisse Form der Entlastung, wenn man jetzt einen Namen nennen kann. Ja, das Problem besteht darin, nicht die eine Person zu dämonisieren oder das zu individualisieren oder zu psychologisieren, sondern über die Strukturen nachzudenken, die so jemanden wie Becker irgendwie möglich machen. Und das ist eine besondere Stärke von Helmut Plessner. Ja, also das heißt nicht auf die Einzelperson es zu reduzieren, sondern über die Strukturen, über Ideologien, darüber ins Gespräch zu kommen.
Das sagt Markus Rieger-Ladig über zwei Essays des Philosophen Helmut Plessner. Er hat sie versammelt und mit einem Nachwort versehen in dem kleinen Bändchen Unmenschlichkeit und Menschenverachtung. Ist zu haben für erschwingliche und gut investierte 7 € in der Reklamreihe. Was bedeutet das alles? Besten Dank für die Ausführung, Herr Rieger-Ladig. Schönen Tag.
Ich bedanke mich.